Update Schmerztherapie, wenn ich jetzt weiter drücke, ja, es geht weiter. Akuter Schmerz ist etwas, was den Organismus bedroht und auch die Lebensqualität und die Funktionalität unserer Patienten. Es kommt, wenn wir Schmerzen haben, zu einer Sympathikusaktivierung, zu einer regionalen Ischämie, zu einer Myokardischämie, zu Funktionsstörungen der Lunge, zu einer Immunschwäche, auch Angst, Depression und Schlafstörung und hier dieses Fragezeichen und auch zu chronischem Schmerz, was weitreichende psychosoziale Folgen für unsere Patienten hat und hier keine kausale Therapie mehr möglich ist, sondern nur eine symptomatische Behandlung. Und hier akuter Schmerz, rot eingerahmt, das ist das, wo wir ansetzen müssen, wo wir sehr kompetent und gut arbeiten müssen, um persistierende Schmerzen zu verhindern, um auch den nozizeptiven Input down zu regulieren, Entzündungen zu unterdrücken und auch die Mechanismen, die entstehen, wenn Nerven verletzt sind, nicht aufflackern zu lassen. Denn dann kommt es zu einer Sensibilisierung peripher und zentral. Schmerz wird immer heftiger wahrgenommen, immer stärker und es breitet sich letztendlich auch das Schmerzareal aus. Und das bringt die Patienten oft in eine Situation, dass Ärzte die Pathophysiologie nicht verstehen, ihnen nicht glauben und sie nicht ernst nehmen. Wenn wir Medikamente auswählen möchten, müssen wir schauen, passt dieses Medikament, woran ich denke, überhaupt für meinen Patienten und passt es für die betroffene Schmerzart. Und hier sehen Sie eine Tabelle. Wichtig sind die Organe Niere und Leber hinsichtlich Metabolisierung, Clearance, Ausscheidung, Halbwertszeit. Und wir müssen hier sämtliche Medikamente an die Funktion dieser beiden Organe anpassen. Hier haben Sie die Kreatinin-Clearance, kleiner 30 Milliliter pro Minute dargestellt und einen schweren Leberschaden. NSAR sind hier natürlich kontraindiziert und können zu einem relativ reversiblen Transaminasenanstieg führen. Bei Paracetamol eine Kontraindikation natürlich bei Leberschaden. Ich spreche später noch darüber. Metamizol muss an die Dosis angepasst werden und die Antikonvulsiva Gabapentin und Pregabalin, die wir zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen verwenden, müssen an die Nierenfunktion adaptiert werden. Antidepressiva, Duloxetin, Venlafaxin zur Behandlung neuropathischer Schmerzen sind auch an Nieren- und Leberfunktion zu adaptieren. Jetzt komme ich zum letzten Part, sind die Opioide. Tramadol wird 90% über die Niere eliminiert und hat auch Bedeutung im Bereich der Leber. Beide Laborparameter müssen berücksichtigt werden und die Dosierung ist zu adaptieren und genauso bei Fentanyl und vor allem bei Morphin. Wenn Morphin hat einen aktiven Metaboliten, Morphin-6-Glucuronid und hier ist eine Adaptierung an die Nierenfunktion unerlässlich. Sie haben zwei Opioide, wo Sie die Organe nicht berücksichtigen müssen und das ist das Hydromorphon zur Behandlung nozizeptiver Schmerzen und auch das Buprenorphin transdermal. Hier ist keine Adaptierung an die Niere notwendig. Und da es transdermal aufgenommen wird, entgeht es dem First-Pass-Metabolismus im Bereich der Leber. Interaktionen müssen natürlich ebenso berücksichtigt werden. NSAR mit blutverdünnenden Medikamenten, Antikoagulantien, aber auch SSRI und Glukokortikoide können zu Blutungen führen. Mit AC-Hämmern kommt es zur Nierenfunktionsverschlechterung. Blutdrucksenkung ist auch downreguliert. Und es kann auch zu Hyponatremien kommen. Paracetamol mit 5-HT3-Antagonisten, Ondansetron und Tropisetron können die analgetische Effektivität von Paracetamol, aber auch von Tramadol reduzieren. Und Opioide mit sedierenden Medikamenten wie Schlafmittel, Benzodiazepine können zu einer ZNS-Hemmung führen und auch zu einer Atemdepression. Hier, das muss ich Ihnen sehr wohl zeigen, das ist ein Serotonin-Syndrom. Trazodon in verschwächter Form, Oxycodon und Fentanyl können mit SSRI, SNRI, trizyklischen Antidepressiva, MAO-Hämmern, Trazodon zu einem Serotonin-Syndrom führen, was Unruhe, Agitiertheit und Übelkeit für den Patienten bedeutet. Und das kann gerade beim geriatrischen Patienten oft fehlgedeutet werden im Sinne einer Demenz und der Patient erhält eine falsche Behandlung. Gerade bei geriatrischen Patienten kann man die PIM-Liste, potenzielle inadäquate Medikationsliste, zur Hilfe nehmen. Sie beinhaltet 73 Medikamente mit einem ungünstigen Nutzen-Risiko-Verhältnis. Ist die Schmerzart nun für meine Medikation wichtig? Schmerzart, der neuropathische Schmerz ist charakterisiert, es kommt zur Verletzung nervaler Strukturen und auch zu einer bestimmten Schmerzqualität verbunden mit autonomen, motorischen und sensiblen Parametern. Es ist ein projizierter Schmerz im Nervenverlauf, ist aufgrund der Syntheseveränderung von Serotonin und Noradrenalin ist als brennend empfunden, man empfindet ihn als paroxysmal einschießend und mit Empfindungsstörungen Dysesthesien und Paresthesien. Hier ist die Opioidempfindlichkeit reduziert, wir brauchen Antikonvulsiva und Antidepressiva zur Behandlung. Nozizeptiver Schmerz wird differenziert somatisch und viszeral. Nozizeptiver somatischer Schmerz hat eine gute Opioidempfindlichkeit. Viszeraler Schmerz, der wird übertragen auch in Dermatome durch die Hinterhornneurone. Drum haben auch Koanalgetika wie Antikonvulsiva Bedeutung und bestimmte Opioide, darüber spreche ich noch. Wichtig ist auch die Berücksichtigung psychosozialer Faktoren, gerade wenn wir auch Opioide in das Behandlungskonzept aufnehmen wollen. Schmerzart entscheidet über Therapie, dann haben Sie schon viel gelernt. Nozizeptiv, NSAR, Nicht-Opioide und Opioide und neuropathisch Antikonvulsivum, Antidepressivum und bestimmte Opioide. Hier diese Tabelle zeigt Ihnen die Number Needed to Treat. Wie viele Patienten muss ich behandeln, um eine 50%ige Schmerzreduktion zu erzielen? Und NSAR, nicht-steroidale Antirheumatika, sind ja klasse. Fängt an mit 1,5, ganz unten der letzte Pfeil, Paracetamol 4,4. Eigentlich ein sehr schlechtes Analgetikum. Aber NSAR sind organtoxisch. Durch die Hemmung der Zyklooxygenase 1 kommt es zu einer Beeinträchtigung der Prostaglandinproduktion im Gastrointestinaltrakt, zur Mukosaschädigung. Es kommt zur Hemmung von Thromboxana 2 und damit zur Thrombozytenaggregationshemmung und auch zu einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion. Eine Hemmung von Zyklooxygenase 2 bedeutet Wundheilungsstörung, eine Hemmung des antiaggregatorischen Prostacyclin und damit erhöht sich das kardiovaskuläre Risiko und auch die Nierenfunktion wird beeinträchtigt. Hier im roten Kästchen dargestellt 30%. 30% bedeutet, das ist eine prospektive Studie, die hat sich angeschaut, wie viele Patienten werden aufgrund von Medikamenten Nebenwirkungen aufgenommen. 30% waren nicht-steroidale Antirheumatika, allen voran Aspirin, aufgrund von gravierender Blutungskomplikationen oder Nierenversagen. Dramer hat sich angeschaut, die Letalität bei längerer Einnahme als über 2 Monate NSAR betreffend aufgrund gravierender Blutungen. Und die Zahl ist sehr hoch. 1 zu 1200 Patienten versterben nach 2 Monaten aufgrund gravierender Komplikationen. Hier, das ist eine Meta-Analyse, die zeigt die Toxizität der Coxibe und NSAR den oberen Gastrointestinaltrakt betreffend. Am wenigsten gefährlich sind Celebrex, gefolgt von Diclofenac, Ibuprofen. Naproxen hat eine sehr lange COX-1-Hemmung, ausgeprägte COX-1-Hemmung und eine sehr lange Halbwertszeit. Das bedingt diese Toxizität. Und wenn Vorerkrankungen gegeben sind, der Patient hatte schon einen Ulkus, hatte eine Helicobacter-Assoziation, nimmt SSRI ein, ist älter als 65, Antikoagulantien, dann erhöht sich das Risiko noch mehr. Und das sind die einzigen Gründe, wo Sie ein PPI verordnen sollen, sonst nicht. Die PPIs wirken gastroduodenal, aber nicht im Dünndarm und schon gar nicht im Dickdarm. Und das hat man auch hier gesehen in einer Studie. Patienten, junge Patienten, schon 14 Tage nach NSAR und PPI hatten ausgeprägte Dünndarmläsionen, 55% im Gegensatz zu 16% ein Celecoxib, wie zum Beispiel Celebrex. Das kardiovaskuläre Risiko, bedingt durch die Zyklooxygenase 2-Hemmung, haben traditionelle NSAR, aber auch selektive COX-2-Hemmer. Und das hat man sich in unterschiedlichen Studien angeschaut, hat nur die Dosierung Bedeutung, auch die Länge der Verabreichung. Und das ist eine Arbeit von Rodriguez und die finde ich insofern so gut, weil die Balken sehr gut dargestellt sind. Diclofenac, was zuhauf verordnet wird, hat eine sehr, sehr ausgeprägte kardiovaskuläres Risikopotenzial aufgrund einer fast 100%igen COX-2-Hemmung. Und hier, das ist eine sehr recente Meta-Analyse im British Medical Journal dargestellt, sieht man, dass alle NSAR, auch Naproxen, Celecoxib, Rovicoxib, alle ein ausgeprägtes kardiovaskuläres Risiko haben. Bei höherer Dosierung beginnen schon in der ersten Woche der Behandlung. Die Potenzierung erfolgt innerhalb des ersten Monats. Das heißt, auch am Beginn, wenn ich einen Patienten habe mit Vorerkrankungen, kann es zu Problemen kommen. Das möchte ich Ihnen nur zeigen. Das ist eine Studie, die hat sich mit Anidomen beschäftigt. Aber es wurden Coxibe verglichen, zweimal 400 Milligramm in der Anwendung, zweimal 200 Milligramm in der Anwendung. Und Sie sehen hier ansteigende Pfeile. Das bedeutet nichts anderes, dass eine höhere Dosierung über längere Zeit zu einer Potenzierung des kardiovaskulären Risikos ganz einfach kommt. Und darauf müssen wir achten. Es gibt eine Empfehlung der EMA, absolute Kontraindikation für die Gabe von COX-2-Hämmern, KHK, CAVK, BAVK, Herzinsuffizienz NYHA2. Und die rote Zeile da unten ist die wichtigste. NSR sind organtoxisch, das sind keine Dauermedikamente. Geringste effektive Dosis für die kürzestmögliche Zeit. Alternativen können die vor allem zentral wirksamen Nicht-Opioid-Analgetika sein, Paracetamol. Sie haben auch einen gewissen peripheren Mechanismus und das ist COX-1 und COX-2-Hemmung. Und deswegen, wenn wir Paracetamol über längere Zeit geben, potenziert sich auch das gastrointestinale und renale Risiko. Und das ist eine Arbeit von Hinz. Man hat gesehen, 1 Gramm Paracetamol, das sind 2 Tablettchen, führen zu einer 83-prozentigen Zyklooxygenase-2-Hemmung. Das heißt, auch Paracetamol hat ein kardiovaskuläres Risiko neben seiner bekannten Lebertoxizität. Es wird in der Metabolisierung ein aktiver Metabolit entsteht, der durch Glutathion neutralisiert wird. Kachektische Patienten haben keine Glutathionspeicher, deswegen oder verringerte, deswegen muss man die Dosierung deutlich reduzieren. Bei Alkoholabusus ist Paracetamol sicher nicht das ideale Analgetikum und insofern muss man hier Dosisreduktion durchführen und N-Acetylcystein, das ist das Antidot. Metamizol hat eine sehr, sehr gute analgetische Potenz, eine Number Needed Retreat von 2,3, das ist nicht schlecht. Es wirkt zentral, wirkt aber auch peripher, es ist spasmolytisch, gut wirksam, gastrointestinal über Cannabinoidrezeptoren und wir haben einen Effekt entdeckt, der immer mehr untersucht wird und das ist in dieser Studie auch erwähnt. Paracetamol interagiert leider Gottes mit der antiaggregatorischen Wirksamkeit von Thromboas. Das heißt, haben Sie einen Patienten, der Thromboas einnimmt, sollten Sie zumindest 60 Minuten einen Abstand zur Novalgin-Einnahme einhalten, damit diese Wirksamkeit nicht unterdrückt wird. Ob die Zeit so bleibt, das wissen wir noch nicht. Es wird genau angeschaut, was sich hier auf diesem Gebiet tut. Es wird für die Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie, für die geriatrischen Patienten empfohlen. Es hat ein geringes Interaktions- und Nebenwirkungspotenzial. Und das Agranulozytose-Risiko ist in Mitteleuropa sehr gering. Das ist die Oxford League der analgetischen Effektivität. Das sagt nichts anderes aus, als dass wir intelligent NSAR, Nicht-Opioide und auch Opioide kombinieren, wir zu einer Opioideinsparung um 40% beitragen. Deswegen, ein Opioid verlangt immer auch ein Nicht-Opioid als Basis. Das ist ein Gesetz. Hier die Opioide, die entfalten ihre analgetische Effektivität, indem sie sich an unterschiedliche Rezeptoren binden. Hier dieser lange Balken auf der linken Seite, hier das sind die Mu-Rezeptor-Agonisten und die können wir verwenden zur Behandlung nozizeptiver Schmerzen. Das heißt, ein schwacher Schmerz, ein geringer Schmerz, verwenden wir Tramadol. Tramadol ist ein Mu-Rezeptor-Agonist, aber er ist noch eines, das sage ich auf der nächsten Seite. Und bei starken Schmerzen verwenden wir Fentanyl-Transdermal, Buprenorphin-Transdermal und auch Oxycodon und das altbekannte Morphin. Viszeraler Schmerz wird behandelt mit Metamizol, aber auch mit Oxycodon, da gibt es die experimentelle Studien, aber auch mit Buprenorphin-Transdermal, weil Buprenorphin ist eines der wenigen Opioide, die den Musculus Sphincter Audi im Oberbauch nicht zumachen und darum ist es bei gerade Pankreatitiden, Metastasierungen im Oberbauch sicherlich das ideale Opioid. Neuropathischer Schmerz, geringe Schmerzintensität 4 bis 6, Tramadol, denn Tramadol ist auch ein selektiver Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Und der starke Schmerz, hier verwendet man Buprenorphin-Transdermal, Oxycodon oder das altbekannte Morphin. Aufpassen muss man, wenn wir Opioide herannehmen, an die vermittelten Nebenwirkungen im Gastrointestinaltrakt. Übelkeit am Beginn, es kommt zu einer Gewöhnung innerhalb von 8 bis 10 Tagen. In dieser Zeit sollte eine antiemetische Prophylaxe erfolgen. Die Obstipation, das ist etwas, wenn es auftritt, bleibt es doch lange Zeit bestehen und es kommt zu keiner Toleranzentwicklung. Deswegen muss eine laxative Behandlung während der gesamten Zeit erfolgen. Sie müssen auch die Plasmaeiweißbindung, die Interaktion mit anderen Medikamenten berücksichtigen. Und Morphin ist sicherlich gerade beim sehr kranken Patienten, der viele Medikamente hat, das ideale Opioid beim nozizeptiven Schmerz. Es hat die geringste Plasmaeiweißbindung und wird Zytochrom B450 unabhängig metabolisiert. Wenn Sie Opioide verordnen, müssen Sie auf den 24-Stunden-Rhythmus schauen. Wann ist der Schmerz am stärksten? Dann verwende ich retardierte Opioide in undulierender Form, entsprechender Schmerzintensität, eventuell am Beginn mit unretardierten Opioiden zur Dosisfindung. Oder wenn der Schmerz wirklich 24 Stunden sehr konstant ist, transdermale Systeme wie Buprenorphin oder Fentanyl. Fentanyl nur beim nozizeptiven Schmerz, Buprenorphin antinozizeptiv und antineuropathisch wirksam. Wenn Sie Opioide verordnen, dann sollten Sie die Leitlinien, S3-Leitlinie LONS, das heißt Langzeitverordnung von Opioiden bei nicht tumorbedingten Schmerz, beziehungsweise auch das Positionspapier der ÖSG hinsichtlich Opioide in den Alltag integrieren, um hier keinen Fehlgebrauch zu verursachen. Adäquate Anamnese am Beginn, auch die retardierte Medikation und auch die regelmäßige Reevaluation und die Beachtung psychosozialer Faktoren sind hier wichtig. Neuropathischer Schmerz geht er kausal behandeln, Spaltung des Ligamentums beim Karpaltunnelsyndrom, dann ist es gut. Lokal, peripher, Zoster, Herpes Zoster, Zosterneuralgie, dann wird lokal auch Lidocain oder Capsaicin aufgetragen, beziehungsweise Antikonvulsiva, Antidepressiva, Opioide oder auch invasive Verfahren. Und wir kombinieren auch unterschiedliche Mechanismen. Zur First-Line-Medikation, weil einfach eine sehr gute analgetische Effektivität da ist, verwenden wir trizyklische Antidepressiva wie Saroten oder SNRI wie Venlafaxin und Duloxetin. Und die Antikonvulsiva, Gabapentin oder noch das besser wirksamere Pregabalin. Zur Second-Line-Medikation verwenden wir topische Substanzen wie Lidocain, Capsaicin und das Tramadol. Und zur First-Line-Medikation Opioide oder lokal-peripher Botulinum Toxin A. Aber gerade der neuropathische Schmerz hat unterschiedlichste Mechanismen. Deswegen kombinieren wir unterschiedliche Medikamente, um das Beste für den neuropathischen Schmerzpatienten herauszuholen, denn die Neuropathie ist eine der quälendsten Schmerzarten. Nicht nur akut, vor allem im chronischen Bereich arbeiten wir immer multimodal, interdisziplinär, Physiotherapie, Psychotherapie, adjuvante Verfahren, alles was dem Patienten hilft, um ihn zu aktivieren und die Lebensqualität zu verbessern. Der Weg zum Erfolg ist am Beginn jeglicher Medikation ein adäquates Assessment, den Patienten in seiner Gesamtheit wahrnehmen, die Schmerzart erkennen, die Begleiterkrankungen erkennen, die Identifikation und Reduktion einer Polymedikation. Viele Patienten kommen mit Medikamenten, die sie gar nicht mehr brauchen. Keiner hat es mehr gestrichen, auch fragen, warum braucht er das? Einmal alles durchschauen. Ich habe heute bei einigen Patienten zum Beispiel Pantoprazol 40 Milligramm 101 gestrichen. Der Patient wusste nicht einmal, warum er es hat. Also nur ein Beispiel. Wichtig ist eine rationale Polypharmakotherapie, die Berücksichtigung von Organinsuffizienzen und Kontraindikationen der Medikamente, gerade auch was NSR anbelangt, immer das Nutzen-Risiko sich genau anschauen, einfache Dosierungsschemata für die Patienten, das erhöht die Compliance, gerade umso älter, wenn sie werden, eine regelmäßige Kontrolle der Patienten, Erfolgs- und Nebenwirkungskontrolle, gerade bei den Medikamenten, die zentral nervöse Nebenwirkungen haben, wie Opioide, Antikonvulsiva und Antidepressiva, gilt der Satz Start Low, Go Slow, Steigerung der Dosierung, entsprechend der analgetischen Effektivität und des Nebenwirkungspotenzials und natürlich immer den Patienten fragen, wohin er auch möchte, das heißt auch die Wünsche und Ziele des Patienten in der Behandlung respektieren. Danke vielmals.
Ja, herzlichen Dank, Waltraud, für die Fülle von Informationen, die du uns gegeben hast. Ich hoffe, Sie haben einiges mitnehmen können. Besonders spannend habe ich ja den letzten Teil gefunden, weil das ist das, wo ich den Aschermittwoch ins Gespräch gebracht habe, weil dieser Zugang zur multimodalen Therapie ist ja in Österreich eher problematisch, würde ich meinen. Und da bekommen wir doch oder können Patienten wenig einbinden in so multimodale Therapie. Also Habach ist eine große Ausnahme. Und also bleibt uns sehr oft das medikamentöse Schmerzmanagement übrig, das wir zur Verfügung haben. Gibt es Fragen einmal aus dem Auditorium hier zu den Medikamenten oder auch zum Ansatz der Schmerztherapie, zum Update der Schmerztherapie? Online gibt es ein paar Fragen, ich muss noch mal kurz da hineinschauen.
Die trauen sich.
Eine Frage, wie compliant sind Patienten im Allgemeinen mit der regelmäßigen Einnahme von Medikamenten?
Patienten, die Schmerzen haben, wirkliche Schmerzen haben, die sind sehr compliant. Und sobald sie merken, dass es wirklich hilft, dann sind sie verdammt compliant. Also absolut, ja. Also es kann sein, dass ein Patient, Entschuldigung, der in Richtung Demenz geht, wo man es nicht erkennt natürlich, da muss man vorsichtig sein, da muss man immer auch die Verwandtschaft oder irgendjemanden hinzuziehen. Aber ein Patient, der wirklich gequält ist und der erkennt, er hat jemanden vor sich, der ihn respektiert, der ihn ernst nimmt und der sich auch auskennt auf dem Gebiet und die Medikation fängt an zu wirken, der ist sehr, sehr compliant.
Die Frage ist halt nur immer, was sich Patienten zusätzlich an Schmerzmittel holen. Das ist oft nicht ganz übersehbar, aus meiner Erfahrung her. Eines wollte ich dann auch noch festhalten. Also dieses angesprochene Positionspapier der ÖSG kann sich jeder runterladen auf der Homepage der Österreichischen Schmerzgesellschaft. Da ist das als PDF verfügbar, nur dass Sie vielleicht, wenn Sie Interesse damit haben. Ich glaube, da hat es eine Frage gegeben. Hier, warte, das Mikrofon kommt dazu.
Ja. Ich bin ja Pharmazeutin und wenn man irreversible Thrombozytenaggregationshemmer, also Thromboas, gibt, soll man das ganz in der Früh geben. Das ist jetzt die Empfehlung.
Ja.
Und erst nachher die anderen, weil sie sonst die Thrombozyten. Sie haben das kurz erwähnt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das steht immer noch sehr oft zu Mittag.
Ja.
Und das wäre ganz klar am Anfang und sicher später dann NSAR.
Das ist alteingesessen. Ja. Alteingesessen zum Mittag. Der sich auskennt, gibt es immer in der Früh.
Genau, immer vorher, dann ist die Sache erledigt und dann funktioniert das auch wirklich lang genug.
Genau.
Es ist, glaube ich, nicht nachvollziehbar, warum bei uns das Thromboas immer zu Mittag gegeben wird. Das hat sich
es hat einmal einer gemacht.
Aber Sie haben vollkommen recht. Wenn man das in der Früh geben würde vor allen anderen, dann ist das alles kein Problem, weil nicht nur das Novalgin hemmt die Wirkung, natürlich praktisch alle NSAR und das ist natürlich ein Problem.
Ich hätte eine Frage zum Naproxen.
Wo sind Sie? Ah, da,
Zum Naproxen. Bisher habe ich immer gehört, dass das kardiovaskuläre Risiko da geringer ist.
Nein, darum wird er brav geforscht und geschaut. Wir haben das gesagt, da gibt es auch die Lancet-Analyse, das ist die ausgetauschte, die war noch davor, vor einem halben Jahr. Da ist gestanden, dass Naproxen das geringste kardiovaskuläre Risiko hat. Aber es wird ja geforscht und es wird ja geschaut und dann sieht man, hoppala, es ist doch nicht so. Ja, das ist eine Meta-Analyse mit sehr vielen Patienten, auch die ich gezeigt habe und es hat doch eine beträchtliche kardiovaskuläre Risikopotenzierung. Insofern muss man sehr wohl aufpassen. Man kann das nicht mehr so im Raum stehen lassen. Alle NSAIer haben ein kardiovaskuläres Risiko. Geringste effektive Dosis für die kürzestmögliche Zeit, das muss einem klar sein. Der Balken von Naproxen ist sicherlich nicht so lang wie der von Diclofenac, aber er ist auch lang.
Meine Frage ist noch, ist sozusagen eine Tablette, die ich jetzt nehme, sagen wir mal einen Tag lang, ist das Risiko dann gleich hoch oder früher hat es doch immer geheißen, wenn ich die jetzt, weiß ich nicht.
In dieser Studie, die ich da gezeigt habe, da waren 450.000, ich weiß, was Sie meinen, waren 450.000 Patienten dabei und man hat sich genau das angeschaut. Ist es egal, wenn ich eine Tablette gebe, dann wird nichts sein, aber man sieht sehr wohl, wenn der Patient es anfängt, 2-3 Tage einzunehmen, dann kommt es schon zu einer Potenzierung des Risikos. Und noch dazu, wenn ein Naproxen mehr als 750 Milligramm, das war da in dieser Studie drinnen, kommt es schon zu einer Risikopotenzierung. Das muss uns klar sein. Man weiß nie, mit welchem Patienten man es zu tun hat. Wie weit sind denn seine Arterien offen? Wie schaut es mit dem Cholesterol aus, mit den Thrombozyten? Ist da eh nur mehr ein Hauch offen und ich gebe, Prostacyclin macht ja eine Vasodilatation, hemme ich das, es macht eine Vasokonstriktion und das letzte Thrombozyt verschließt das Lumen und das Cholesterol, dann kann er auch verloren haben. Wir wissen nie, mit wem wir es zu tun haben. Also es ist einfach so, dass wir da gut darauf achten müssen.
Eine ganz kurze Bemerkung dazu, es gibt ja auch jetzt eine prospektive Studie, wo Celecoxib mit Naproxen verglichen wurde und es wurde nachgewiesen, dass Celecoxib kein erhöhtes, sogar eher ein niedrigeres Risiko als Naproxen hat, ein COX-2-Hemmer. Also das stellt alles ein bisschen in Frage.
Ja.
Ich glaube, man sollte sehr darauf achten, wenn man Patienten, vor allem Patienten mit Risiko, auf NSAR oder COX-2-Hemmer, wenn man die über gewisse Zeit gibt, man sollte den Blutdruck messen. Ich glaube, dass das eines der wichtigsten Faktoren sind, warum Patienten kardiovaskuläre Nebenwirkungen entwickeln, weil der Blutdruck steigt. Das ist auch in einer Folie bei dir vorgekommen.
Genau.
Aber da gibt es auch eine Frage online. Gibt es einen ungefähren Grenzbereich, wo das kardiovaskuläre Risiko für Paracetamol zu hoch ist? Stichwort Lipoproteine.
Naja, was Hinz gezeigt hat, ein Gramm macht eine 83-prozentige COX-2-Hemmung. Ja, das ist das, was er in dieser Studie einfach aufgezeigt hat. Und ein Gramm sind 2 Tabletten. Ja?
Mir ist bekannt, es gibt diese ganzen Studien werden ja publiziert, vor allem in den Zeitschriften der American Heart Association, ja. Und da hat es eine Untersuchung von Chang gegeben. Es hat ja die Aspirin-Studie gegeben an Ärzten und es hat dann eine Paracetamol-Studie an Krankenschwestern gegeben und es hängt davon ab, wie lang sie pro Jahr Paracetamol nehmen. Und wenn das halt öfters als nur ein paar Wochen sind im Jahr, steigt das kardiovaskuläre Risiko ähnlich wie bei den NSAIRs zumindest. Das war epidemiologische Untersuchung. Da ist noch eine Frage, wie geht ich damit um, wenn der Patient fiktive Schmerzen hat, wenn er keine passende Diagnose hat, mit welcher Therapie fange ich dann an?
Ja, das ist ja das, Frage. Das sind ja rein fiktiv, also rein somatoforme Schmerzen, wo die Psyche auch Schmerz verursacht, das sind ja ungefähr, was sagen wir, 5-6% aller chronischen Schmerzpatienten. Im Prinzip, wenn dieser Patient kommt und man ist sensibel, man hat viel Anamnese gemacht und man merkt auch, man sieht und spürt auch immer psychische Begleitfaktoren. Erstens gibt man dann sehr wohl auch diese Antidepressiva wie SNRI. Oft sind auch Angststörungen dabei, da gibt man auch Pregabalin. Gabapentin, Pregabalin ist auch anxiolytisch wirksam. Und dann natürlich Psychologe, Psychiater, Physiotherapie. Und umso mehr der Patient sich einen öffnet, umso mehr erfahrt man auch. Und man erfahrt ganz schön viel im Rahmen einer Schmerzanamnese.
Wenn man sich so viel Zeit dafür nehmen kann, dann natürlich, ist keine Frage. Das ist auch die klinische Erfahrung.
Ja.
Da passt aber eine andere Frage noch dazu. Stimmt es, dass die wirksame Dosis von Gabapentin bei neuropathischen Schmerzen mindestens 1800 Milligramm beträgt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Praxis, ich bin noch nie über 1800 Milligramm drüber gegangen. Wirkt es dann nicht, dann rotiere ich auf das besser wirksamere, weil es hat eine bessere Pharmakogenetik, auf das bessere wirksame Pregabalin. Ja, also das ist mein Cut-off, 1800. Keine Effektivität, Rotation.
Da kann ich dir nur recht geben, also über 1000, das ist wieder kolportiert, dass man bis 3600 Milligramm geht, also so hoch gehe ich in der Regel auch nicht. Das ist meiner Meinung nach ein Thema der Responder. Das ist jetzt nicht so vorgekommen. Ich denke mal, man sollte immer schauen, ob Patienten ein vorher gesetztes Therapieziel mit der Therapie erreichen. Dann würde man vermeiden, dass Patienten mit einer langjährigen Dosierung von Pregabalin, mit Gabapentin oder Opioide herumlaufen. Wenn man es dann aber genau hinterfragt, dann kommt es immer wieder, fragt man, ob es jemals besser geworden ist unter der Medikation. Und es ist nicht selten, dass die Patienten sagen, nein. Aber Sie haben seit Jahren, weil das in den Leitlinien drinnen steht, kriegen Sie diese Medikamente.
Als Beispiel nur und dann unsere Redner, aber ich glaube, wir sind trotzdem super in der Zeit. Ich hatte heute in meiner Ordination eine 48-jährige Patientin, zigmal an der LWS operiert, hat Fentanyl transdermal seit 5 Jahren in einer Buzidosierung 25 Mikrogramm, hat ein SSRI zur Medikation, hat Mexalen, eine Tablette in der Früh und Dronabinol-Tropfen. Ja, das ist haarsträubend. Dronabinol ist überhaupt nicht indiziert. Sie hat das falsche Opioid, die braucht Buprenorphin, da habe ich es rotiert. SSRI haben keine antineuropathische Wirksamkeit. Sie hat kein Gabapentin, kein Pregabalin. Jahrelang falsche Behandlung. Ja, und also das ist schon ein Wahnsinn. Und sie hat aber immer wieder hat Anlaufstellen aufgesucht. Ja.
Eine wichtige Frage ist mir noch aufgefallen, weil wir gerade beim Pregabalin und beim Gabapentin sind, da wird gefragt, wie lange dauert es, bis die Wirkung von Gabapentin und Pregabalin bei neuropathischem Schmerz einsetzt.
Ja.
Das ist nämlich genau das Gegenteil.
Ja, es ist Gabapentin hat das Steady State nach 3-4 Tagen und Pregabalin nach 24-48 Stunden. Pregabalin wirkt schneller. In der richtigen Dosierung aber auch. Man muss es halt aufsättigen. Bei einem jungen Patienten 2x25 Milligramm wird nicht der Burner sein. Da muss ich die Dosis halt adaptieren. Aber es wirkt dann relativ schnell. Schneller als Gabapentin, kommt aber dann auch in der richtigen Dosierung.
Ja, aber in der Regel muss man sich doch in der 10-14 Tage
Zeit
nehmen, bis
man
überhaupt eine
gescheite Wirkung sieht. Weil du die richtige Dosierung brauchst.
Und das kommt ja oft auch vor, dass man Patienten sagt, wir geben ihnen jetzt einmal Neurontin oder Gabapentin und sie sagen, nein, das brauchen sie mir gar nicht geben, das habe ich schon gehabt. Und wenn man genau fragt, was sie gehabt haben, haben sie 2x3 Milligramm und das für 4 Tage gehabt und dann haben sie es wieder abgesetzt. Also da muss man wirklich die Geduld und die Compliance der Patienten glaube ich, sehr, sehr hervorheben, dass das wirklich gut
funktioniert. Und was man sehr oft auch sieht im Rahmen der Schmerzmedizin, dass Patienten oft jahrelang nicht einmal dumme Medikamente haben. Ich nenne das die Tröpfchenschmerztherapie, wie eine Suppe. Man möchte eine Suppe Salz, man gibt ein Brösel Salz und ein Brösel Pfeffer hinein. Das wird nach nichts schmecken. Und viele Patienten werden tröpfchenmäßig behandelt mit den richtigen Medikamenten, aber es ist nie zur adäquaten Dosissteigerung gekommen, nie.
Gut, dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für diese tolle Übersicht. Applaus